Schön, dass wir uns sehen dürfen heute Nachmittag, eingeschränkt sehen dürfen. Also was ich nicht sehe, stelle ich mir jetzt mal vor. Weil die Vorstellung geht, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber trotzdem haben wir die Gelegenheit der Gemeinschaft miteinander. Vielen Dank für die gesungenen Lieder. Vielen Dank für... Es ist immer wieder erquickend, wenn man in dieser Zeit überhaupt noch Lieder hört, wenn man in die Zusammenkünfte kommt. Ich hatte überlegt, vorhin mit dem Herrn gesprochen, welchen Text könnten wir nehmen. Ich tue mir immer ein bisschen schwer, mich an den Text festzumachen. Wir haben vorhin gehört, dass der Jesus in Jerusalem einzog und im Tempel alles betrachtete und dann aber wieder hinausging. Jetzt habe ich den Herrn gefragt, sollen wir die Tempelreinigung nehmen? Ich habe darüber gesprochen im kleinen Kreis mal bei euch, liegt ein paar Tage zurück. Aber ich dachte vielleicht, dass es nicht eine Wiederholung ist, ein anderes Thema zu nehmen. Und möchte vorweg zwei Texte lesen, bevor wir nachher an die eigentlichen Abschnitte kommen. Der eine Text, den stelle ich einfach mal von ran, das ist im Römerbrief Kapitel 15, die Verse 4 bis 7. Römer 15, Verse 4 bis 7. Der Bruder hat mich gefragt am Anfang, welche Übersetzung ich habe, dass das ein bisschen passt zusammen. Ich lese diesen Text, wobei jeder ja selbst lesen kann. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein. Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Andere übersetzen zu Gottes Herrlichkeit, was an dieser Stelle für mein Verständnis noch viel besser klingt. Der zweite Text, der, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, mir überhaupt nicht gefällt, aber ich ihn vorlegen, lesen muss, auch wenn er mir nicht gefällt. Jetzt wirst du sagen, hä? Gefällt dir Gottes Wort nicht? Doch, natürlich. Aber es gibt Textabschnitte, da muss ich immer bei mir selbst aufpassen, dass, wie soll ich mich ausdrücken, die beschweren zuerst einmal, wenn man sie liest. Es ist Offenbarung, Kapitel 13. Und ich lese den Text zuerst, damit wir danach Texte lesen, die uns einen Ausweg aus diesem Dilemma oder aus diesem Zustand bieten. Ich lese Offenbarung Kapitel 13. Ich lese von Vers 15 bis Vers 18. Offenbarung 13, Verse 15 bis 18. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkte, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand und auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, oder den Namen des Tieres, oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666. Soweit zuerst dieser Text. Und ich kann mich nicht gewöhnen, über ein Wort zu sprechen, ohne doch noch einmal den Herrn gebeten zu haben, dass er uns sein Wort öffnet. Macht es uns was aus, wenn wir uns zum Gebet erheben? Nur wer Freudigkeit hat, natürlich. Vielen Dank für diese Bereitschaft. Herr Jesus Christus, wir sind dir so dankbar, dass wir dein Wort haben dürfen. Durch dein Wort tröstest du uns, erbaust du uns, aber ermahnst du auch uns. Herr, du kannst Gnade schenken, dass alle drei Dinge heute Nachmittag gefunden werden. Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Denn wir brauchen das gerade in dieser letzten Zeit. Und darum möchten wir im Namen Jesus Christus dir, unserem himmlischen Vater, Danke sagen für die Öffnung deines Wortes, für dein Arbeiten in unseren Herzen und für das Licht, das du durch die Öffnung deines Wortes in unser Herz hineinfallen lässt, damit wir erkennen, wer wir sind, aber auch und vor allem und über allem erkennen, wer du bist. Wir danken dir, dass du da bist, für deine Gegenwart und für deine Liebe und für deine Treue zu uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Mir ist bewusst, da steckt noch mehr dahinter, wenn man noch die Abschnitte vorher und nachher liest. Aber mir geht es hier um eine Begrifflichkeit, das Bild des Tieres. Und diesem Bild des Tieres, dem wurde ein Geist verliehen, sodass dieses Bild redete und auch bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir in dieser Zeit so gewisse Vorwehen erleben, was das Bild des Tieres angeht. Sozusagen vorlaufende Ereignisse, die uns doch zum Nachdenken bringen. Manches von unserem gewohnten Lebens- und Tagesablauf ist nicht mehr so, wie es früher mal war. Und wir werden auch immer mehr in die Enge getrieben. Dieser Text spricht von einem Mahlzeichen. Er spricht davon, dass man sozusagen gezwungen wird, dieses Mahlzeichen anzunehmen, oder wie es in Vers 17 heißt, oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Also drei Dinge werden hier angesprochen. Und dann sagt er hier zum Schluss in Vers 18, wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres. Und dann wird sie gegeben oder wiedergegeben mit der Zahl 666. Ich möchte jetzt nicht so sehr auch das zum Thema machen. Ich will das eigentlich gar nicht. Vielleicht merkst du es. Es fällt mir schwer, zu viel mich über diese Zahl auszulassen oder Gedanken weiterzugeben. Ich berechne nun mal die Zahl. Ich weiß, ich war nicht so gut in der Schule, überhaupt nicht. Aber ich teile die Zahl einfach durch drei. Oder besser gesagt, ich teile sie nicht durch drei. Das ist gar nicht richtig formuliert. Ich nehme die Zahl auseinander. Wenn sie heißt 666, dann nehme ich jede Zahl separat. 6 und 6 und 6. Und das ist die Zahl des Menschen. Und wir wissen, was der Herr am sechsten Tag gemacht hat. Was schuf er am sechsten Tag? Er schuf die Tiere am sechsten Tag, also die Landtiere. nicht die Fische und die Vögel, die waren ja am fünften Tag gemacht, sondern die Landtiere. Dann schuf er den Menschen und dann schuf er die Nahrung für die Tiere. Und also er schafft also praktisch drei Dinge. Aber was mir in meiner Überlegung auffiel, ist, also mir, sage ich dir ganz offen, würde die Zahl 777 besser gefallen. Denn 7 ist die Zahl der Vollständigkeit. Vollständig, vollständig, vollständig. Und die Zahl 888 noch besser, weil 8 steht für Erneuerung. Er macht neu. Aber die Zahl des Menschen, diese Zahl wird negativ geprägt durch den Fall Satans, der die Menschen in die Sünde verführt und in die Sünde hineinleitet. Und im Garten Eden finden wir diese Zahl im Grunde genommen im Geistlichen wieder, nämlich als der Teufel in der Gestalt der Schlange, weil sie war listig wie alle Tiere des Feldes, die Eva anspricht und sie aufmerksam macht auf den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann sieht sie oder dann erkennt sie drei Dinge. Einmal, dass die Frucht sehr schön war. Zweitens, dass sie schmackhaft war. Und drittens, dass sie begehrenswert war, Einsicht zu geben. Wir könnten eigentlich sagen, im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und der Hochmut des Lebens. Und wenn wir die Zahl berechnen, dann könnten wir sagen, der gefallene Mensch, von dem gehen wir aus, weil wir ja eine gefallene Schöpfung leben, auch wir selbst sind ja in Sünden geboren sozusagen, haben belastetes Erbgut in unserem Leben, neigen zur Lust der Augen und zur Lust des Fleisches und zum Hochmut des Lebens. Und genau diese drei Dinge werden uns heute vermittelt. In einer Massivität, die es bis heute so noch nicht gab. Diese Dinge werden uns vorgestellt. Wir werden sogar hingeführt, so zu denken und zu handeln, wie diese Dinge uns täglich und ständig präsentiert werden. Also wenn du etwas verkaufen willst, dann musst du das sehr begehrenswert darstellen. Das ist das eine. Wenn du etwas verkaufen willst, dann musst du es so vermitteln, dass wenn der andere es kauft, sozusagen die Erfülle seiner Wünsche gegeben sind. Und wenn du etwas dem anderen anbietest, dann musst du es so vermitteln, dass wenn er das nicht hat, ganz schlecht dran ist. Ein halber Mensch ist oder wie man auch sagen soll. Und genau nach diesem Schema geht man ja vor in dieser Welt. Und dann, wenn man aber jetzt sagen würde, nein, das mache ich nicht mit. Ich will nicht die Lust der Augen haben. Ich will nicht die Lust des Fleisches nachgehen. Ich will also nicht geprägt werden von dem, was meine Augen sehen. Und man sieht vieles, was man will. Und dann hat man auch viele Wünsche. Nur die Erfüllung des einen Wunsches birgt dann wieder 10 neue Wünsche. Und man möchte auch gerne viel wissen, möglichst vorne dran sein, was gerade aktuell ist. Wenn man sagt, nee, das will ich nicht. Ich will nicht alles haben müssen, was ich sehe. Ich will auch nicht alles schmecken müssen und mir alle Wünsche erfüllen müssen, die ich so habe. Ich will doch diszipliniert leben. Ich muss auch nicht alles wissen und der sein, der auch alles kann, wiewohl man das oft gerne hätte. Nein, ich will das alles nicht. Aber wenn du das ablehnst, entsteht ein Vakuum in deinem Leben. Eine Leere. Also, wenn du jetzt nicht das kaufst, was du siehst, hast du wahrscheinlich, schätze ich mal, viel weniger. Und wenn du nicht alles das isst, was du gerne isst, könnte es sein, dass du halt entsprechend weniger darstellst. Ich sag das mal so. Und wenn du nicht alles wissen musst, dann kann es sein, dass du das Gefühl hast, ich bin gibt's das Wort unorientiert? Eher desorientiert vielleicht, also unwissend und also zurückgeblieben in irgendeiner Form, könnte man sagen. Also wenn du das nicht willst, dann entsteht ein Vakuum und jetzt ist die Frage, wie fülle ich dieses Vakuum aus? Ich will dem, was von Seiten der Welt an mich herantritt, nicht mit einem Vakuum entgegentreten, denn das kann man ja dann schnell wieder füllen mit dem, was man sieht und was man gerne hätte und was man hört und so weiter. Nein, ich möchte das Vakuum ausfüllen mit etwas, was bleibt und nicht mit etwas, was vergeht. Also Vakuum geschieht immer dann, wenn Reinigung stattfindet. Jetzt komme ich gerade auf diese Szene in Markus 11 zu sprechen. Als der Jesus nach Jerusalem reinkam, hat er alles angeschaut. Wir wissen, was er gesehen hat. Er hat gesehen die Händler, die kauften und verkauften. Er hat gesehen die Geldwechsler mit ihren Tischen. Er hat gesehen die Taubenverkäufer, die Tauben verkauften. Er hat gesehen, dass der Tempel zu einer Durchgangsstraße gemacht wurde, weil man dann besser dadurch kürzer zu seinem Ziel kommt und schneller zu seinem Ziel kommt. Das hat er auch gesehen. 4 Missstände hat er ja gesehen. Und als er das gesehen hatte, später, wir wissen das, sagt er, ihr habt das Bethaus zu einer Räuberhöhle gemacht. Was ist eine Räuberhöhle? Das Diebesgut. Mit den anderen Worten, in der Räuberhöhle findest du, was gestohlen ist. Als der Jesus das alles gesehen hatte, ging es, weil die Stunde schon fortgeschritten hat, wieder hinaus. Wo ging er denn hin? Hinaus. Irgendwohin? Nein, nach Bethanien. Und Bethanien war der Ort, wo man liebte. Das war Bethanien. Er geht also dahin, wo die Liebe leben darf. Heißt, wäre im Tempel die Liebe zu Hause gewesen damals in Jerusalem, wo Jesus alles anschaute, dann wäre er ja dort geblieben. Aber weil da die Liebe nicht zu Hause war, weil da das Vertrauen nicht zu Hause war, weil da keine Hoffnung zu sehen war und es nur Unreinheit gab, deswegen war er da nicht zu Hause. Er konnte da nicht zu Hause sein, weil die Liebe nicht zu Hause war. Und ich fand so schön die Frage, die uns gestellt wurde, die hat mich schon sehr tief bewegt vorhin. Was sieht der Herr denn bei uns, wenn er kommt und alles anschaut? Sieht er Liebe? Sieht er Vertrauen? Sieht er lebendige Hoffnung? Und schaust du, das sind die drei Dinge, mit denen wir das Vakuum ausfüllen dürfen. Oder besser gesagt, ausfüllen lassen. Wenn wir dieses Vakuum ausfüllen lassen, kann der andere gar nichts anderes mehr hineintun. Weil du bist ja gefüllt vom kindlichen Vertrauen oder vom Glauben. Du bist gefüllt von der Liebe des Herrn Jesus. Du bist gefüllt von dem Anschauen seiner Herrlichkeit und von dem Ziel, wo wir hingehen. Wir sind ganz ausgefüllt. Ist da noch Platz für was anderes? Nein. Nein. Und die Frage ist, wie kann ich das bewerkstelligen? Wie kriege ich das hin, dass dieses Vakuum ausgefüllt wird? Ich möchte ein Beispiel bringen, gar nicht so lange her. Da hat jemand zu uns gesagt, wo wir wohnen. Wo ich wohne, sage ich nicht. Ort sage ich auch nicht. Wer bei uns wohnt, sage ich auch nicht. Also, aber es war schon da, wo wir wohnen. Sagte jemand zu mir, also du weißt ja, dass man nur als ein Haushalt zusammenkommt. Ich sage, ja. Es hat aber eine große Familie. Ja, wir sind größer, als du denkst. Echt? Ihr müsst aber eine große Familie. Ja, wir sind eine ganz große Familie. Wir sind so groß, dass ich noch nicht einmal alle kenne, die dazugehören. Was? Du als Vater kennst nicht alle? Nee. Aber die Familie ist noch viel größer. Aha. Und wir sagen alle, aber Vater. Und ein Fremder darf hier dazukommen, deswegen darfst du reinkommen. Und weißt du was, sage ich zu ihm, wenn du dann dein Leben dem Herrn Jesus gibst, gehörst du auch zu dieser Familie und dann darf nämlich wieder ein Fremder kommen. Ist doch schön, nicht? Und dann sagte ich, diese Haushaltung, von der du sprichst, wenn 1000 Jahre wie ein Tag sind, dann ist ein Tag 0,27 Sekunden. Wenn 1000 Jahre wie ein Tag sind, dann sind 15 Minuten 10 Jahre. Wenn 1000 Jahre wie ein Tag sind, dann sind 2 Stunden 80 Jahre. So, und dann sagte ich zu ihm, in 2 Stunden ist deine Haushaltung spätestens am Ende. Und klar, aber die Haushaltung hier ist ewig. Genial, nicht? Was habe ich da gemacht? Ich habe das Vakuum ausgefüllt mit Glauben. Ich habe ihm gesagt, dass die Haushaltung ewig bleibt. Dann habe ich das Vakuum ausgefüllt mit Liebe. Du darfst doch hineinkommen. Und dann habe ich das Vakuum ausgefüllt mit der lebendigen Hoffnung, indem ich ihm sagte, dass seine Haushaltung im Grab endet, meine im Himmel sichtbar wird. Das ist ein Beispiel, wie man so ein Vakuum ausfüllen kann. Aber wie kommst du darauf, wenn dein Denken, deine Motive deines Handelns direkt von dir auskommen, ohne dass du das Wort Gottes mit einbeziehst? Dann kommen wir zu einem anderen Entschluss. In der Regel zu dem Entschluss, von dem wir geprägt sind. Ich könnte auch sagen, was du anschaust, das prägt dich, nicht? Und der Jude in Israel, der wusste von diesem Problem. Weil als die in der Wüste waren und Mose auf dem Berg Horeb war, um die Gesetzestafeln zu empfangen, dann dauerte es 40 Tage. Wenn du die 40 Tage nicht mit der Ewigkeit vergleichst, sind das lange Tage. Und dann wurden sie ungeduldig. Und dann sagten sie zu Aaron, mach uns einen Gott, der vor uns herzieht, denn wir wollten wieder nach Ägypten zurückgehen. Mit anderen Worten, wenn ein Vakuum da ist und du es nicht ausfüllst mit kindlichem Vertrauen, mit einer herzlichen Liebe, mit einer lebendigen Hoffnung, dann kommt ein anderer und füllt dieses Vakuum aus. Wir machen uns einen Gott. Und wie sah dieser Gott aus? Ein Kalb. Oder wie man sagt, goldene Kalb, vielleicht auch Stier. Und das ist ein Bild von Knechtschaft. Stier oder Kalb ist ein Bild von Geknechtetsein, von Sklaventum. Und so einen Gott wollten sie machen. Ich sage, weil wir ja unter uns sind, sage ich, aber nur in Klammer, ja, ist nicht das Thema. Wenn du eine Krippe, kennst du die Krippen an Weihnachten so, die man ja so ja, in die Häuser so hat, Da kommen zwei Tiere vor, der Ochse und der Esel. Die wenigsten wissen, dass das heidnische Gottheiten sind. Knechtschaft und Sünde. Dafür stehen die beiden Gottheiten. Du musst jetzt nicht nächsten Weihnachten den Ochsenesel wegschmeißen oder Kopf abhauen, das musst du selbst wissen, ja. Aber dieses Bild, und die hatten also ein Vakuum, und mit was haben sie es ausgefüllt? Wenn du nicht den Blick für den Himmel hast, wenn du nicht das Wort kennst, dann füllst du das Vakuum aus mit dem, was dir in den Sinn kommt. Es ist Ägypten. Und dann machst du automatisch das, was die Ägypter auch gemacht haben. Du kommst automatisch in dieses Schema zurück. Und der Jude, der hatte ein Problem damit und sagte sich, ich möchte nicht mehr zurück. Ich möchte, dass dieses Vakuum ausgefüllt wird, aber hat es nicht hingekriegt. Und dann ist ja unser Herr so wunderbar und er sagt ihnen, passt mal auf, Jetzt gebe ich euch eine Lösung für dieses Problem. Und diese Lösung für dieses Problem ist eigentlich das Thema heute Nachmittag. Er sagt, wenn so die Versuchung an dich herankommt, dann schreibe dieses Wort auf. Und der Jude wurde aufgefordert, an vier Stellen wird der Israelit aufgefordert, Wort Gottes zu schreiben und es auf seine Hand zu binden und zwischen den Augen auf die Stirn. Der Israelit nimmt das immer direkt. Der macht das auch tatsächlich so. Er schrieb vier Texte aus der Bibel auf und tat sie in ein ledernes Kästlein. Ich weiß nicht, wenn Israel war, vielleicht hast du es schon mal gesehen, auch in Bildern, wenn die orthodoxen Juden abgebildet sind, manchmal haben die an der Stirn so ein ledernes Kästlein. Ich habe ja lange nicht gewusst, was da drin ist. Da sind vier Bibeltexte drin, ganz klein geschrieben. Er nimmt das wörtlich. Vor den Augen, also binde ich das an die Stirn und auf die Hand. Und das soll mir helfen, dass ich nicht wieder zurückgehe nach Ägypten, um von dort geprägt zu werden. Und diese vier Texte, die würde ich gerne mit uns lesen. Sind nicht so lang, immer jeweils so ein paar Verse. Und zwar eine Reihenfolge, wie sie gegeben sind. Und nur in dieser Reihenfolge leben wir. Und er hat sie vor sich gebunden. Und ich möchte die einfach lesen. Und das ist eigentlich die Thematik. Aber ich brauchte den Weg dahin, weil ich fange ja mit dem an, wo wir herkommen. Ich weiß nicht, wo du herkommst. Also ich kann dir sagen, wo ich herkomme. Ich komme aus der Sünde. Ich komme aus dem verderbten Leben, ich komme aus der Rebellion gegen Gott. Und als ich die Kindheit zurückgelassen hatte, kam ich in Sünde hinein und in Rebellion. Aus der komme ich heraus. Und dann hat der Herr mir vergeben, er hatte mich angenommen, weil er mich gesucht hat. Ich hatte gar nicht mal gesucht. Er hatte mich gefunden, er hatte mich ausgefüllt und er hat mir eine neue Ausrichtung gegeben. Und jetzt möchte ich nie mehr zurück. Aber das ist das eine. So war ich früher. Wie die Welt. Lust der Augen, Lust des Fleisches, Hochmut des Lebens. Wer einen gesehen hat früher, der hat gesehen, aha, der ist geprägt von diesen drei Dingen. Wer ist geprägt von diesen drei Dingen? Der, der Jesus nicht hat. Der ist geprägt von diesen drei Dingen. Aber dann, als der Geist Gottes an uns anfing zu arbeiten, dann hat er uns herausgeholt aus diesem verseuchten Zustand der Sünde. Ich kriege jetzt kein anderes Wort hin. Denn, dass der Jesus damals den Tempel reinigen musste, er musste auch meinen Tempel reinigen. Denn nachdem der Geist Einzug genommen hat in deinem und meinem Leben, sofern du Jesus aufgenommen hast, von da ab ist dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes. Was sieht ihr jetzt? Das ist die Frage. Und dieser Tempel soll ja nicht wieder dahin kommen, wie damals in Jerusalem, wo dann das der Ort war, wo die Händler kauften und verkauften. Also es wurde, anstatt Liebe zu leben, wurde es ein Ort der Gewinnsucht. Ein Ort des falschen Friedens. Ein Ort, der gebraucht wurde, um seinen größtmöglichen Vorteil zu ziehen. Das war ein ganz verseuchter, Entschuldigung, ich finde jetzt kein anderes Wort, aber es war ein ganz verseuchter Tempel. Übrigens, nur eine Randbemerkung wieder, in diesem herodianischen Tempel, damals, wo der Jesus hineinging, da war nie die Bundeslade drin. Da zog nie eine Herrlichkeit ein. Da war tatsächlich nur eigenes Tun da. Die Texte, die ich lesen möchte, also ich möchte jetzt die vier Texte lesen, aber ich gehe sie der Reihe nach durch. Der erste steht in 2. Mose Kapitel 13 Vers 1 bis Vers 10. Also, vier Texte hatte der Israelit in einem ledernen Kästlein. Er hat es auf die Hand gebunden oder hat es auf die Stirn gebunden oder beides. Und dort lesen wir in 2. Mose 13, Vers 1 bis 10. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Heilige mir alle Erstgeburt. Alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht von den Kindern Israel, vom Mensch und vom Vieh, das gehört mir. Da sprach Mose zu dem Volk: Gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Haus der Knechtschaft. Bild des Stieres, wenn man es so sehen will, oder des Tieres, dass der Herr euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt hat, darum sollt ihr nichts Gesäuertes essen. Heute seid ihr ausgezogen im Monat Abib. Wenn dich nun der Herr in das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Heviter und Jebusiter bringen wird, wie er es deinen Vätern geschworen hat, um dir ein Land zu geben, in dem Milch und Honig fließt, so sollst du diesen Dienst in diesem Monat bewahren. 7 Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen, und am 7. Tag ist ein Fest des Herrn. Man soll dieses 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen, und kein gesäuertes Brot soll bei dir gesehen werden, und kein Sauerteig soll gesehen werden in deinem ganzen Gebiet. Du sollst das deinem Sohn an jenem Tag erklären und sagen: Es ist um deswillen, was der Herr an mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Und es soll dir wie ein Zeichen sein in deiner Hand und ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei, weil der Herr dich mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Darum sollst du diese Ordnung einhalten zur bestimmten Zeit, Jahr für Jahr. Der erste Text. Was ist die Thematik dieses ersten Textes? Ungesäuertes Brot. Du musst jetzt nicht ab morgen in Zukunft nur noch ungesäuertes Brot essen. Wobei mir das besser schmeckt, wie das andere. Das ist Geschmackssache. Ne? Es geht um die geistliche Bedeutung. Sauerteig ist ein Bild für Sünde. Ungesäuertes Brot ist ein Bild für reine Speise. Das ist der Unterschied. Und also das Erste, was dem Israeliten, dass er sich einprägen soll, ist, dass 7 Tage lang nur ungesäuertes Brot gefunden wird im ganzen Fall, im ganzen Land in Israel. 7 Tage lang nur ungesäuertes. Warum 7? Zahl der Vollständigkeit. Also man könnte auch anders sagen, geistig, vollständige Reinigung. Das heißt es. Und das sollst du dir einprägen, deinem Sohn erklären. Und du sollst dir das auf deine Hand und als Erinnerzeit vor deinen Augen binden oder halten, je nachdem. Warum denn? Damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei. Das heißt, Hand, mit der Hand arbeite ich, ja? Das schaffe ich ja. Da tue ich was. Und hier oben, dann denken wir was. Diese beiden Dinge. Und was ich tue, worin ich arbeite, darüber denke ich immer nach. Und was ich nachdenke, das tue ich. Also ich tue etwas, das prägt meine Gedankenwelt. Was meine Gedankenwelt prägt, das tue ich. Ganz einfaches Beispiel im praktischen Leben. Ein Gärtner, der denkt viel über die Pflanzen nach. Warum? Weil er damit arbeitet. Und weil er viel darüber nachdenkt, arbeitet er ja wieder mit der Pflanze. Oder ein Schreiner. Wenn er Holz sieht, dann geht sein Gedanke nicht dahin, verbrennen wir alles. Es gibt auch solche, aber wenn er kein Holz hat, vielleicht das Minderwertige allenfalls. Aber in der Regel, wenn er Holz sieht, wir hatten in den letzten Wochen in Heidelberg einen größeren Fellauftrag, da haben wir Eichen abgebaut und umgelegt. Richtige dicke Stämme, bis zu 8 Meter lang. Und die haben wir dann geteilt. Und haben sie zu uns gefahren, weil ein Bruder in unserer Gemeinde, der macht nebenher, ist ja Nebengewerbe, hat eine Schreinerei. Und als er die Stimme sagt, ach, Thomas. Also das war, wie wenn du ihm was ganz Großes geschenkt hättest. Und als er dann sagt, wie viele Stämme da lagen, ich glaube 12 Tonnen oder was wir da mitgebracht haben, der war ganz hin und weg, sagt man so. Warum? Weil er sieht, er denkt, wenn er das sieht, damit kann ich ja was arbeiten. Das ist ja was wert. Damit kann ich was schaffen, da kann ich schöpferisch tätig sein. Und wenn er schöpferisch tätig ist, dann denkt er nach darüber. Was mache ich daraus? Was wird daraus? Es prägt ihn, ja? Versuch mal mit dem Bäcker zu reden, was er denkt. Kann ich schon sagen, was er denkt. Versuch mal mit einem Versicherungsvertreter nachzudenken, was der denkt. Oder einem Banker oder so etwas. Ja. Ich glaube, der denkt ein bisschen anders, wie ich, könnte ich mir denken. Weil was wir denken, das tun wir. Und was wir tun, das prägt unser Denken. Hast du von Kind auf praktisch gearbeitet, denkst du praktisch. Und weil du praktisch denkst, arbeitest du entsprechend auch, dass es praktisch ist. Es gibt ja auch viele Dinge, die sehr unpraktisch sind. Ich habe da manchmal das Gefühl, die haben nie praktisch gearbeitet, deswegen denken die nicht praktisch und dann machen die etwas, das auch nicht praktisch ist. So einfach ist das. Ich will jetzt nicht Berufe kritisieren oder so, sonst das so nicht verstehen. Ich will nur damit etwas deutlich geben. Das, was du tust, prägt dich in deinem Denken. Wenn du gesündigt hast, Jahre und Jahrzehnte, dann denkst du oft darüber nach. Du kannst ja praktisch gar nicht rein denken. Und wenn du nicht rein denkst, sind die Motive deines Handelns auch unrein. Ja? Und dass der Jesus den Tempel reinigen musste, das war einfach, das, was er sah, war das Ergebnis dessen, was der Mensch ohne Gott denkt. Die Zahl 666. Lust der Augen, Lust des Fleisches, Hochmut des Lebens. Das muss er reinigen. Und der Israelit wollte jetzt, ich will nicht mehr so denken. Und deswegen schrieb er das, in der Tat ist es, was er geschrieben hat, ein ledernes Kästlein auf die Hand und auf die Stirn. Das war sein Versuch, dem zu widerstehen. Aber der Jesus möchte uns ja von innen nach außen verändern, nicht von außen nach innen, sondern von innen eine ganze Erneuerung schaffen. Und deswegen ist das erste Thema, und das sollte auch das erste unseres Denkens sein, Reinigung, Vergebung, Reinigung. Reinigung von was? Von dem Bild des Tieres. Reinigung von der Gesinnung des alten Lebens. Reinigung ist das Thema Nummer eins. Und schaust du, das ist das Erste, was der Geist Gottes auch wirkt in unserem Leben. Weißt du, was der Geist Gottes macht als Erstes in unserem Leben? Er zeigt uns, dass wir Sünder sind. Er zeigt uns, was Sünde ist. Und es ist interessant, dass solange wir über die Erde gehen, auch als Kinder Gottes und gerade als Kinder Gottes, solange wir über die Erde gehen, hört der Geist Gottes nicht auf, uns Sünde aufzuzeigen in unserem Leben. Aber das macht er nicht, um uns in die Depression hineinzuführen, sondern damit wir die Sünde zum Herrn Jesus bringen, unter das Kreuz, weil das Blut des Lammes reinigt uns. Ja. Und das liest du im 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und die Sünden vergibt. Und, jetzt kommt der Clou, wenn das nicht wäre, hätte ich keine Heilsgewissheit. Und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir ist nicht alle Ungerechtigkeit bewusst, mir nicht. Ich weiß, dass manches nicht in Ordnung ist und abends stelle ich mir wieder fest, was hast du heute wieder gemacht? Aber alles ist mir nicht bewusst. Ist mir nicht alles bewusst. Aber er reinigt uns. Und diese Reinigung dürfen wir immer wieder in Anspruch nehmen. Und zwar dann, wenn der Geist Gottes uns Versagen aufzeigt. Ob es Lappalien sind, dass dem anderen die Vorfahrt genommen hast und oder ich weiß nicht was, wobei ich frage, ob das immer so Lappalien sind, wenn man die Ausgang dann sieht. Oder ob es andere Dinge sind, den Vorzug, dass du der Erste sein wolltest und dass du das meiste wolltest und dass der andere dir völlig gleich, was immer das auch ist. Reinigung, und das soll vor Augen stehen. Und jetzt mache ich dir das Beispiel. Wenn dir Reinigung wichtig ist, dann denkst du jetzt plötzlich auch rein. Und wenn du rein denkst, fasst auch nichts Unreines mehr an. Und wenn du Reines nur anfasst, denkst du rein, und weil du rein denkst, fasst du nur noch das Reine an. Ich weiß nicht, ob ich, tut mir leid, meine Sprache ist so schlecht, mein Deutsch, ich versuche das irgendwie zu erklären. Ja. Es ist so, was du tust, das prägt dich, und was denkt dich, und was dich denkt, das tust du. Das heißt also, entscheide sich für Reinheit und mach meinetwegen mal den Monitor aus, wenn wieder so komische Sachen kommen. Mach den Monitor aus und schau das an, was Jesus für dich getan hat. Ich wüsste keine andere Möglichkeit, der Sünde zu widerstehen, als Jesus anzuschauen. Ich wüsste nicht. Und wenn immer man geneigt ist, Dinge zu tun, die nicht in Ordnung sind, ob es das Ausfüllen der Steuererklärung ist oder ich weiß nicht was, dann mein Herr Jesus stellt mir eine Frage. Sag mal, liebst du mich? Und wenn ich diese Frage höre, weiß ich, hier ist was nicht in Ordnung. Und diese Sensibilität möchte der Geist uns verleihen, damit in einer reinen Beziehung, wo die Motive rein sind, eine Freiheit zu finden ist. Denn nur da ist Freiheit. Und wenn deine Motive rein sind, dann ist das Vakuum ausgefüllt. Unreines passt dann nicht rein, wenn dein Denken rein ist. Und damit wir im Denken rein sind, deswegen schauen wir und sinnen im Nachdenken nicht danach, kann ich morgen mehr verdienen oder nicht? Komme ich gut durch? Hoffentlich zahle ich nicht so viel Steuern oder sonst etwas. Nein, du denkst über ihn nach. Herr, du hast mich geschaffen. Ich danke dir. Du hast mich gereinigt durch dein Blut. Das wird dir groß. Und wie ging die Reinigung? Jesus starb für dich am Kreuz. Und was bei dem Israeliten das Blut an den Türpfosten war, das ist ja der Ausgangsgedanke, das Blut an den Türpfosten war, das war das Leben. Was hingegeben wurde, damit der Engel, der die Erstgeburt schlug, schonend an dem Israeliten vorüberging. Und weil Christus das Lamm Gottes sein Blut vergossen hat, geht der Würgeengel schonend an mir vorüber. Nicht, weil ich besser wäre wie der andere. Nein, sondern weil das Blut da ist. Weil ich unter der Deckung des Blutes stehe. Ist das nicht schön? Und ich sage, Herr, du hast dein Leben für mich gegeben. Ob die irdische Regierung für mich das Leben gibt, bezweifle ich doch sehr. Die bezahlen ja noch nicht mal meine Rechnungen. Obwohl sie es versprechen. Und dann wollen die noch Leben für mich lassen? Nee. Dann schaue ich lieber meinen König an. Das ist nämlich einer, der mich geliebt hat. Nicht irgendeiner. Das ist einer, der mir nachgeht. Nicht irgendeiner. Das ist einer, der mich rein gemacht hat. Die anderen konnten das ja nicht. Die machten eher mich unrein. Wird ja immer wieder offenbar. Das ist das Erste. Also das Erste, was der Israelit auf die Hand schrieb und auf der Stirn hatte, war Reinigung. Ungesäuertes, nicht mehr der Sauerteig der Sünde. Und ich möchte mich vollständig reinigen lassen. Das birgt ein Gebet in sich. Herr, Durchleuchte mein Innerstes mir. Alles sei dir offenbar. Herr, am Abend, ich weiß nicht, wie du den Tag abschließt. Herr, durchleuchte den ganzen Tag, was ich heute gemacht habe. Durchleuchte mich. Zeige die mir. Und Herr, nimm alles weg, was keine reinen Motive und keine reinen Worte und keine reinen Gedanken war. Und ich danke dir, dass du das machst. Er macht es. Und so gehst du rein in diese Nacht. Der zweite Text steht übrigens im gleichen Kapitel, 2. Mose 13, und geht im Grunde genommen weiter, Vers 11. Aber das ist ganz bewusst ein zweiter Text, weil jeder Text endet mit dem Zeichen auf der Hand und auf der Stirn. Vers 11. Wenn dich nun der Herr in das Land der Kanaaniter bringt, wo, wie er es dir und deinen Vätern geschworen hat und es dir gibt, so sollst du alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht, für den Herrn aussondern. Auch jeden ersten Wurf vom Vieh, den du bekommst. Alles, was männlich ist, soll dem Herrn gehören. Aber jede Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen. Und wenn du es aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen auslösen. Wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was bedeutet das? So sollst du ihm sagen, oh, ich habe gar nicht gesagt, wie weit der Text geht, bis Vers 16 geht. Und wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was bedeutet das? So sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt, aus dem Haus der Knechtschaft. Denn es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns freizulassen, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, von der Erstgeburt der Menschen bis zur Erstgeburt des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles, was männlich, alles Männliche, das als erstes den Mutterschoß durchbricht. Alle Erstgeburt meiner Söhne aber löse ich aus. Und das soll dir wie ein Zeichen in deiner Hand sein und wie Erinnerungszeichen vor deinen Augen, das uns der Herr mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Was ist das Thema des zweiten Textes? Das Erste dem Herrn. Das ist die Thematik. Alles Männliche, das als erstes den Mutterschoß durchbricht. Um das besser zu verstehen, muss ich dir kurz erklären. In Israel, wer einen Sohn hatte, hatte eine Zukunft. Und wer keinen Sohn hatte, hatte keine Zukunft. Darum sollte der Erstgeborene, der ja nun eigentlich meine Zukunft ist, der musste mit einem Lamm gelöst werden, denn meine Zukunft ist ja sündhaft. Ich habe ja ein sündhaftes Erbgut. Und deswegen muss er mit einem Lamm gelöst werden. Das heißt, ein Lamm stirbt stellvertretend für meinen erstgeborenen Sohn, damit ich eine Zukunft auch haben kann. Deswegen musste das Lamm sterben. Und Christus ist für mich gestorben und deswegen will ich das Erste, was ich habe, dem Herrn geben. Das ist die Thematik dieses zweiten Textes. Das Erste, das Größte, das Beste, das Schönste, dem Herrn. Und nicht, ja, weißt du, sagt jemand, pass auf, ich habe hier einen Sack voller Kleider. Das sind alte Kleider, die trägt man hier in Deutschland nicht. Nimm sie und nimm sie mal mit nach Rumänien oder so. Ne? Aber ich habe einmal erlebt, dass jemand mir etwas gab, das war noch frisch eingepackt. Das hat er extra bestellt. Und hat er gesagt, das habe ich eigentlich für mich bestellt. Aber ich habe gemerkt, Liebe ist, dass ich das Beste für den Herrn gebe, weil ich kann mit den alten Kleidern auch noch weiterleben. Aber das, was ich mir jetzt geleistet habe, das möchte ich doch als Bestes für den Herrn geben. Ist was ganz anderes. Was völlig anderes. Wir geben ja manchmal von dem, was wir eh nicht brauchen. Ich stell mal vor, da war einer, der hat zu mir gesagt, weißt du, ich habe gehört, du fährst ja nach Rumänien, ich habe hier eine alte Motorsäge, ich habe schon manches Mal dran rumgepumpt, die läuft nicht richtig, aber die kriegen da alles hin, die kriegen das auch hin, nimm das mit für da. Und ich sage, was hast du denn? Na, ich habe eine ganz neue. Ach so. Ich mache dir mal einen Vorschlag. Gib doch die neue Maschine. Und die Gebrauchsanleitung, die gibt es auch in der rumänischen Sprache. Das kriege ich schon hin. Aber gib doch die neue Maschine. Und weil du ja die alte Maschine kennst und eh schon immer dran reparieren konntest, kannst du ja weiter dran rum reparieren, oder? Ist das so schwierig? Was ist das eine? Ach, sieht gut aus. Ich gebe ja was. Was ich nicht brauche. Was ich eh nicht brauche. Das kann ich ja geben. Von wie? So, es gibt ja eine andere Begrifflichkeit. Wenn ich die alte Maschine gebe, dann ist das Kollekte. Wenn ich die neue gebe, dann ist das Opfer. Der Inhalt dieses zweiten, ich bitte nicht, dass nachher jeder seine neueste Motorsäge mir bringt, deswegen sage ich das hier nicht. Ja. Du weißt aber, was ich meine. Ich hoffe, wir verstehen uns. Die Thematik des zweiten Textes ist das Erste, was ich habe, dem Herrn zu geben. Das ist die Thematik des zweiten Textes. Ein älterer Bruder, ganz lieber Bruder, der hat ein Haus gehabt und seine Frau ist heimgegangen, die Kinder waren schon längst raus und hatten ihre Häuser und so weiter. Und jetzt war da ein Ehepaar, die hatten kein Geld, musste aber aus der Wohnung raus. Und dann hat er nicht zu ihnen gesagt, wisst ihr was, ich habe hier 5 Zimmer, nehmt 3 Zimmer und ich nehme 2 Zimmer. Das hat er gar nicht gesagt. Er hat was ganz anderes gemacht. Er hat sich eine Einzimmerwohnung gemietet, ganz kleines Zimmerchen gemietet mit einer ganz günstigen Miete und hat das Haus diesem Ehepaar geschenkt. Das war Opfer. Das war nicht etwas, was ich eh nicht brauche. Warum ist das, warum spricht dieser Text das so an? Weil ja der Herr sein Leben für dich gegeben hat. Der himmlische Vater hat nicht irgendeinen Engel für dich geopfert oder ein bisschen Licht verpackt, hingegeben, damit du ins Licht kommst. Nein, er hat sein Herz dir gegeben in seinem geliebten Sohn. Ein Sohn hat Zukunft. Und das hat er für dich gegeben. Es gab nichts Größeres, was er hätte dir geben können. Und jetzt hat er dich ja gereinigt von deiner Sünde und Schuld. Und weil er dich gereinigt hat, dann sagst du, ach, jetzt bin ich rein, jetzt bin ich gebadet. Ich brauche ja immer wieder die Reinigung, aber er macht es ja. Und was machst du jetzt aus Dankbarkeit? Weißt du, Herr, danke, dass du mich geheilt hast, dass du mich gereinigt hast. Meistens ist Reinigung mit Heilung verbunden. Aber ich will doch mein Leben leben, wie ich es möchte. Ist schön, dass du das getan hast. Ich freue mich, dass du da bist. Und immer, wenn ich Bewahrung brauche, rufe ich dich an. Und wenn ich Hilfe brauche, rufe ich dich auch an. Und wenn es mir gut geht, ja, dann brauche ich dich auch nicht anzurufen. Also ungefähr so wie so ein Selbstbedienungsautomat. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich brauche den Herrn, wenn ich ihn brauche. Aber sonst, ja. Nein, nein. Der Herr will, dass du ihm eine Antwort gibst. Dass du alles, was du hast, ihm zur Verfügung stellst. Es gibt nämlich nur 2 Knechtschaften. Die Knechtschaft der Sünde oder die Knechtschaft Gottes. Deswegen sagte Herr Jesus ja, nehmt auf euch mein Joch. Er sagt ja nicht, kein Joch aufnehmen. Nehmt auf euch mein Joch, aber er sagt dann das hinzu. Denn mein Joch ist leicht und sanft und meine Last ist leicht. Ja, im Matthäus 11. Ja. Also praktisch mit anderen Worten, werd Knecht Jesu Christi, oder besser gesagt, lass dich zum Knecht Jesu Christi machen. Weißt du warum? Dann dienst du dem, der ewig bleibt. Und nicht dem, dessen Ende Isolation, Finsternis, Einsamkeit und keine Hoffnung mehr ist. Nicht mehr dem. Und damit der Israelit das nicht vergisst, sollte er das auf seine Hand tun. Mit anderen Worten, alles, was ich tue, tue ich nicht, weil es mir gefällt, sondern das tue ich, weil es ihm gefällt. Und plötzlich tust du Dinge, die du früher nie getan hast. Geschwister, wenn ich tun würde, was mir gefällt, dann würde ich hier nicht stehen. ich will dir nicht zu nahe, also muss dich jetzt nicht erschrecken, ich sage ganz offen, was ich denke. Ich fühle mich hier nicht so wahnsinnig wohl. Denn ich habe ja die Straßenseite gewechselt, wenn Fremder mir entgegenkam, weil ich Angst hatte vor Menschen. Menschen waren Feinde. Menschen waren ein Problem für mich. Bei Bildern, die ich machte, durfte nie ein Mensch drauf sein. Bäume, Pflanzen, Tiere, Landschaft, Wasser, alles. Aber Menschen wollte ich, wenn du von mir 100 Bilder gesehen hast, wenn eins da war, wo irgendein Mensch drauf war. Ich hatte mit Menschen Probleme, von klein auf. Ich hatte Angst vor Menschen. Ich bin ja aus dem Weg gegangen. Und jetzt stehe ich hier. Ich kann nur eins sagen. Für mich ein Wunder, an das ich mich nie gewöhnen kann, das aber immer wieder neu ein Wunder ist. Und darüber bete ich ihn an. Und weil es geht nicht um das, was ich will, bitte versteh recht, es geht um das, was er will. Darum geht es. Und das sieht der Herr. Und das möchte ich auf meine Hand schreiben. Das heißt, alles, was ich tue, weil er will. Und in meine Stirn. Das heißt, meine Gedanken sind geprägt von dem, nicht was ich will, sondern es ist geprägt von dem, was er will. Und wenn ich einen freien Tag habe, in Anführungszeichen, ach, heute haben wir einen freien Tag, Sonne scheint, schönes Wetter, ach Herr, ich will jetzt das tun. Stell mal vor, das sage ich auch manchmal so, ich erschrecke mich. Herr, heute ist schönes Wetter, ich will jetzt das tun. Und dann auf einmal schrecke ich mich, weil der Geist ist ja so super, so gut. Der Geist sagt, Moment, heute habe ich einen freien Tag. Jetzt will ich das tun, was du willst, nicht was ich will. Dann klingt das alles ein bisschen anders und dann kommen noch die Entscheidungen, fallen anders aus. Ganz andere Bewegung, noch ganz anderes Resultat, auch ganz anderes Arbeiten. Ja? Also das ist der zweite Text. Der folgt aus der Reinigung, eine Dankbarkeit, die Hingabe an den Herrn. Wenn das nicht stattfindet, dann wirst du selbst dir zu deinem eigenen Gott. Und heute haben wir drei Götter in der Gesellschaft. Ich hätte nie gedacht, dass sie so ausgeprägt sind. Drei Götter, die die Menschen prägen. Gesundheit, Geld und Sicherheit. Das sind die drei Gottheiten. Es gibt noch mehr, aber das sind die drei überragenden Gottheiten, die diese Welt, die Menschen dieser Welt ausmachen. Aber du hast einen anderen Herrn. Du hast einen ganz anderen Herrn. Denn dem hast du dich jetzt übergeben. Und ich möchte eine Anekdote erzählen. Ist nicht hier, also nicht bei euch, ist irgendwo anders. Nach der Stunde der Gemeinde, da sagt jemand zu dir, Thomas, wir müssen doch schon Rücksicht nehmen, dass, was sollen die Leute denken, die da draußen sind, auf der Straße und da rumlaufen. Und da sagte ich zu ihm, siehst du die Leute da drüben auf der anderen Straßenseite? Da liefen viele Leute da vorbei. Ich kann dir genau sagen, was die da draußen denken, wenn sie uns hier sehen. Das kann ich dir genau sagen. Wie, was denken die denn? Die denken, dass unser Gott auch ein toter Gott ist. Weil wir genauso uns verhalten wie sie. Die denken, wir haben keine Freude. Weil sie auch keine Freude haben. Weil sie an uns keine Freude sehen. Die denken, dass wir Angst haben. Wie sie auch Angst haben. Weil dann kommen sie zu einem Entschluss oder einem Resultat in ihrem Denken. Ach, das ist ja der gleiche Gott, was wir auch haben. Was soll man denn da suchen? Was denken die Leute? Ist mir nicht wichtig, was die Leute denken, aber es sollte uns mal zum Denken geben, was die denken. Ist jetzt komisch ausgedrückt. Sie sollen doch denken, dass unser Herr lebt, dass wir uns doch ihm gegeben haben, dass wir Knechte Jesu Christi sind und nicht mehr Knechte des Ägyptens dieser Welt. Verstehst du, Ägypten ist ja ein Bild für die Welt, ja, in diesem Bild. Natürlich darfst du nach Ägypten reisen, das meine ich nicht. Also ein Bild für die Welt, ja. Und die denken, die sollen nicht denken, dass wir noch so sind, wie sie sind. Dass wir den gleichen Götzen anbeten, wie die haben. Die sollen noch ein anderes Verständnis haben. Ach Mann, wenn ich den sehe, dann weiß ich, dass Gott lebt. Denken die das? Wenn ich den sehe, dann weiß ich, dass er mit seinem Leben abgeschlossen hat. Denkt er das? Wenn ich den sehe, dann denke ich an jemand, der nie an sich denkt und alles bereit ist hinzugeben aus Liebe zum Nächsten. Wenn ich den sehe, denke ich das. Denkt er das? Als er Jesus in den Tempel ging, alles angeschaut hatte, ging er hinaus, weil er sah was anderes. Er sah nicht das, was eigentlich im Tempel zu sehen wäre. Der dritte Text, den finden wir im fünften Buch Mose. Ich gehe sie einfach durch. Der ist etwas der kürzeste Text von allen vieren. Ganz kurz, aber der intensivste. Einfach 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4 bis Vers 9. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4 bis Vers 9. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das haben wir festgehalten, denn wir haben ja ihm unser Leben gegeben. Dann heißt es weiter, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über deinen Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Eine kleine Veränderung zu den zwei ersten Texten finden wir bei diesem und beim nächsten Text. Bei den ersten Texten heißt es ja, sie sollen als Erinnerungszeichen vor deinen Augen sein oder zwischen deinen Augen. Hier heißt es über deinen Augen. Also wenn ich sehe, was mal über meinen Augen ist, dann muss ich ja nach oben sehen. Eins kann ich dir sagen, wenn du nach oben siehst, kannst du nie gleichzeitig nach unten sehen. Das hat der Herr so wunderbar geschafft, dass wir nur eine Richtung sehen können. Das war Absicht. Denn er will nicht, dass wir Licht und Finsternis gleichzeitig anschauen. Denn das, was wir anschauen, prägt uns. Also über den Augen. Was ist das? Hier die Thematik dieses dritten Textes ist die Liebe zum Herrn. Und es drückt es aus in drei Ebenen. Von ganzem Herzen, das ist der Willensentschluss, mit ganzer Seele, das ist meine Lebensübergabe, und mit der ganzen Kraft. Das heißt, alles, was mir zur Verfügung steht, ihm geben. Das ist den Herrn lieben. Im Neuen Testament fügt der Herr Jesus nur einen vierten Punkt hinzu, der hier im Alten Testament nicht steht. Er kann im Alten Testament nicht stehen. Der kann nur im Neuen Testament stehen. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, mit dem ganzen Verständnis oder Denken und mit ganzer Kraft. Das heißt, da kommt noch ein Aspekt dazu. Also der Willensentschluss von Herzen, dann mein Leben ihm und dann mit meinem Denken. Das heißt, wenn ich mein Leben ihm gebe, dann wird mein Denken erhellt. Und warum steht das nicht im Alten Testament? Weil im Neuen Testament wird der Geist Gottes ausgegossen. Im Alten Testament kann der nur eine Zeit lang über sie. Aber durch den Geist Gottes sind wir in der Lage, so zu denken, wie Gott denkt. Deswegen mit ganzem Denken. Und mit ganzer Kraft. Übrigens, Klammer auf, das war die vierte Frage, die Frage nach der Vollmacht, die ein Schriftgelehrter dem Herrn Jesus stellt, im Markus-Evangelium, Kapitel 12. Ja, und da stellt er ihm ja die Frage, und Herr Jesus gibt dann die Antwort auf die Frage. Und dann sagt doch der Schriftgelehrte so lapidar, recht so Meister, ist genau so, wie du es gesagt hast. Ich habe manchmal das Gefühl, der Schriftgelehrte geht mit dem Herrn Jesus so um wie so ein Schuljunge an der Schulbank, der jetzt eine Antwort geben muss und er beurteilt, ob das gut oder schlecht ist. So eine Arroganz, so ein Hochmut. Recht zum Meister. Hast die Prüfung bestanden. Genau so ist es. Und jetzt wiederholt er die Antwort des Herrn Jesus in Markus 12. Wir nehmen uns die Zeit, weil das ist ja ein zentrales Gebot, das Wichtigste überhaupt in der Bibel. Den Herrn zu lieben. Ja? Und die Frage nach der Vollmacht, die Frage nach dem größten Blut findest du in Markus Kapitel 12, und da heißt es in Vers 32, und der Schriftgelehrte sprach, Markus 12, Vers 32, und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht, so Meister, es ist in Wahrheit so, wie du gesagt hast, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm, und ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Denken oder Verständnis, mit ganzer Seele und mit aller Kraft, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist mehr als alle Brand- und Schlachtopfer. Und der Jesus, als er sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Nicht fern heißt aber auch nicht drin. Warum nicht? Er hat die Reihenfolge vertauscht. Wenn du hier Markus 12, Vers 32 oder Vers 33, dann liest du folgendes. Er wiederholt die Aussage des Herrn Jesus, vertauscht aber die Reihenfolge. Er sagt, ihn zu lieben mit ganzem Herzen, das sagte Jesus auch, das sagt doch das Gesetz, ja, das ist richtig. Das Erste, ich entscheide mich, ihn zu lieben. Dann kommt aber mit ganzem Verständnis und erst dann mit ganzer Seele. Weißt du, was das heißt? Das heißt, ich gebe dem Herrn nur mein Leben, wenn ich ihn verstanden habe. Und der Jesus sagt, mit Seele, wenn du dein Leben ihm gibst, dann wirst du verstehen können. Ich kann das ganz plump wiedergeben. Wenn zwei Menschen heiraten und der Mann sagt: Thomas, ich heirate sie erst, wenn ich sie ganz verstanden habe. Dann habe ich gesagt, du wirst sie nie heiraten. Nicht, dass Frauen unergründlich sind, für Männer vielleicht schon ein Stück weit. Versteht, was ich meine? Der Entschluss, dem anderen das Leben zu übergeben, ist eine Liebeserklärung. Und wenn du das erstmal gemacht hast, dann wirst du erleben. Und wenn wir den Herrn unsere Entscheidungen überlassen und wenn wir ihm wirklich alles anvertrauen und nichts für uns zurückbehalten, dann kann ich dir eines sagen, dann wirst du denken lernen, wie Gott denkt. Sonst nicht. Oder mit anderen Worten, die Bibel ist deswegen so kompliziert geschrieben, weil es hat mir jemand gefragt, wieso ist die Bibel so kompliziert geschrieben? Die Bibel, ja, für uns kompliziert. Die Bibel ist deswegen so geschrieben, dass der sie versteht, der Jesus liebt. Und sie ist so geschrieben, dass die Theologen und die, die eine Ausbildung machen, ohne zu lieben, werden die Bibel nie verstehen. Da können sie Jahrzehnte studieren. Und ich hatte Theologen als Aussichtsfahrer, als ich in einem Samenanzugbetrieb gearbeitet hatte, da war ich als LKW-Anfahrer angestellt, wir fuhren lange Strecken, Saatgut aus und Jungpflanzen aus, und da brauchten wir mal einen Beifahrer wegen der Lenkzeiten, und das waren alles Ferienjobber von Tübingen, Theologiestudenten. Warum ich die immer bekam, weiß ich nicht, auf jeden Fall, ich hatte immer die. Und von 10, die ich hatte, tatsächlich, im Nachhinein habe ich gedacht, es waren tatsächlich 10 verschiedene, die immer wieder gejobbt haben, ein bisschen Geld zu verdienen, fuhren sie ja mit. Von den 10 war einer gläubig. Einer. Und der hat mir gesagt, dass die meisten Theologiestudenten, wenn sie nicht aufgeben, in die Psychiatrie kommen. Weil sie sich anmaßen, Gott zu verstehen, ohne zu lieben, dann macht der Herr nicht mit. Das endet im wahrsten Sinne des Wortes in einer gewissen Verwirrung. Genau das haben wir ja heute, Verwirrung, Babel. Das heißt also, der Herr hat das Wort so geschrieben lassen durch den Geist Gottes, damit der hineinkommt in das Wort, dessen Herz aus Liebe zum Herrn brennt. Und nicht aus Liebe zu sich und Egoismus. Dann macht der Herr sich, öffnet er sein Wort uns nicht. Dann bleibt das Wort verschlossen. Dann bleibt es fast wie langweilig oder Schriftlektüre oder wie auch immer. Und bitte deswegen entscheide dich für Glauben und überlasse ihm alles. Und dann lernst du das Verständnis des Herrn. Du lernst so zu denken und zu entscheiden, wie Gott entscheiden würde. Und deswegen bitte versteh recht, sage ich manchmal: Herr, lass mich heute die Entscheidungen so treffen, wie du sie treffen würdest. Weil ich weiß ganz genau, dann fallen sie anders aus. Das weiß ich so ziemlich ganz genau. Da fallen sie an. Und das ist ein Wagnis, das zu tun. Und das sollst du jetzt als Zeichen auf deine Hand binden und soll ein Erinnerungszeichen über deinen Augen sein. Ich schaue nach oben, ich sehe den Himmel. Und jetzt kommt der vierte Text. Das ist 5. Mose Kapitel 11. Da lesen wir in Vers 13, 5. Mose 11, Vers 13, wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete. Wie geht das? Aus Angst? Nein. 5. Mose 11, Vers 13 bis Vers 17. So, das ist der Text. 5. Mose 11, Vers 13 bis Vers 17. Wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, so dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele dient, so will ich den Regen für euer Land geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du dein Korn und dein Most und dein Öl einsammeln kannst. Und ich will deinem Vieh auf deinem Feld Gras geben und du wirst essen und satt werden. Hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht verführen lässt, so dass ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft. Und dass dann der Zorn des Herrn über euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass kein Regen kommt und die Erde ihren Ertrag nicht gibt und ihr bald ausgerottet werdet aus dem guten Land, das der Herr euch gibt. So nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen, jetzt kommt etwas, und in eure Seele. Und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand, und sie sollen zum Erinnerungszeichen über euren Augen sein. Und er soll sie euren Kindern lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses an deine Tore. Dieser vierte Text hat auch jeder Israelit, der fromm ist und so ein ledernes Kästlein hat, steht dieser Text auch in diesem ledernen Kästlein. Warum? Weil dieser Text hier mit dieser Aussage, mündet, du sollst sie zu Herzen nehmen und, jetzt kommt dieser Begriff, in eure Seele. Weißt du, was das bedeutet? Mein Wohlbefinden meines Lebens hängt von dem ab, ob ich aus Liebe ihm gehorsam bin und ihm diene oder nicht. Heißt, wenn ich aufhöre, ihm zu dienen, weil ich anfange, nur noch mir zu dienen, dann bitte, Herr, lass es mir niemals gut gehen in diesem Zustand. Ich möchte, chillig ist ein bisschen unglücklich gewählt, ich möchte ausruhen in deiner Hand und es geht mir wohl im Herrn, wenn der Beweggrund meines Handelns ist, aus Liebe zu Jesus zu handeln und ihm zu dienen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da ging ich zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Die Zeit gab es mal in meinem Leben. Dementsprechend lebte man. Aber ich darf heute arbeiten gehen, weil ich den Herrn liebe. Ich arbeite aus Liebe zum Herrn und weil ich die Menschen liebe. Ich kann dir eines sagen, das wird abenteuerlich. Du weißt nie, wie es morgen ausgeht. Genial. Abenteuer brauchst du gar nicht suchen gehen. Das hast du, wenn du so lebst. Nicht, dass du jetzt keine Rechnung schicken darfst. So nicht zu verstehen. Aber frag den Herrn, ob du die Rechnung so in Ordnung ist, die du rausschickst. Oder ob du sagst, oder ob er dich fragt, sag mal, ich dachte, du würdest mich lieben. Ja, Herr, also da muss man was ändern. Und wenn du es geändert hast, legst es wieder auf den Schreibtisch, da fragt der Herr mich, sag mal, willst du mich erleben? Ich sage, natürlich. Dann müssen wir aber noch was ändern. Herr, ich glaube, ich frage dich gar nicht mehr. Nein, frag mich. Weil, was du dann arbeitest, wird im Himmel wiedergefunden. Sonst wird der Wind nimmt den Spreu weg und es wird nicht mehr gefunden werden. Dieser vierte Text spricht es an und sagt, den Herrn lieben und dann aber ihm dienen von Herzen, selbstlos. Und das sollte er in die Seele hineinnehmen. Weißt du, was das bedeutet? Mein Leben Und mein Wohlergehen ist, wenn der Herr alles in meinem Leben ist. Und Herr, ich habe einmal das Gebet, ich weiß nicht, ob du schon mal gebetet hast, lass es mir niemals gut gehen, wenn mein Herz nicht für dich schlägt. Lass es niemals gut gehen. Zeit ist fortgeschritten. Bitte versteht, ich wollte einfach diese vier Texte euch vorstellen. Und hier wird ja der Segen gesagt. Ich habe ja einen Satz gar nicht gelesen, der Vers 12, wo es hier heißt im 5. Mose, es ist dein Land, um das sich der Herr, dein Gott, kümmert, auf das die Augen des Herrn, deines Gottes, alle Zeit gerichtet sind, vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Anfang des Jahres, Ende des Jahres bedeutet im Geistlichen so mein ganzes Leben. Er kümmert sich um mich und sagt, geh du hin und lebe ein Leben in der Hingabe mir gegenüber. Bei der Arbeit oder in der Freizeit, in deiner Familie und an allen Orten. Ich kann dir eines sagen, im Himmel wird viel gefunden werden. Und ich möchte zum Schluss einen Satz mitgeben. Ich habe ihn selbst gehört, aber er hat mich so bewegt, ich muss ihn unbedingt weiter sagen. Also wenn du heute Nachmittag alles vergisst, was hier gesprochen würde, kann ich mir vorstellen. Aber einen Satz, bitte vergiss den nicht, ein ganz kurzer. Wer viel Erde hat, hat wenig Himmel. Und wer viel Himmel hat, hat nur noch wenig Erde. Wie immer du das auch verstehst, ich wiederhole es nochmal. Wer viel Erde hat, wer hier noch so gefestigt ist bei allem Möglichen, der hat wenig Himmelsblick. Wenig Himmel. Wer aber viel Blick nach dem Himmel hat, hat nur noch wenig Erde. Also wenn du heute Nachmittag alles vergessen hast, das nimm einfach mit. Und weißt du was? Wenn du viel Erde noch hast, sieht man es dir an. Wenn du viel Himmel hast, noch mehr. Lass das wieder leuchten. In der Dunkelheit dieser Welt. In dieser letzten Zeit. Wir wollen dem Herrn die Ehre geben für seine Liebe zu uns. Amen. Darf ich noch mit uns beten? Vielen Dank für die Bereitschaft. Herr Jesus Christus, habe vielen, vielen Dank. Du bist so wunderbar, so einmalig. Du kamst auf die Erde, obwohl du wusstest, wie leidensvoll das Ende war am Kreuz. Aber wegen der vor dir liegenden Freude willen hast du das alles erduldet, weil du liebst und selbst die Liebe bist. Herr, und wenn du uns das sagst, dass diese deine Gesinnung auch unsere Gesinnung sein soll, dann wollen wir Ja sagen. Wir wollen uns verlieren in der Liebe zu dir hinein. Und möchten im Namen Jesus Christus dir, unserem himmlischen Vater, Danke sagen, dass du nie müde wirst, immer wieder neu unser Herzen zu berühren. Wir danken dir. Und wenn du in unseren Tempel unseres Lebens hineinschaust, dann, Herr Jesus, dann reinige, damit du bleibst. Und du bleibst, da wo die Liebe wohnt. Deine Liebe wohnt in unserem Leben. Ach, es tut uns so leid, wenn so wenig gesehen wird von dem. Aber du kannst ja weiterarbeiten. Wir danken dir, dass du das tust. Und wir möchten dir von Herzen danken, dass wir durch deinen guten Geist zu dir Abba Vater sagen dürfen. Abba Vater, wir beten dich an. Amen.